Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Im Zentrum der Millionenstadt Abidjan in der Elfenbeinküste sind offenbar schwere Kämpfe zwischen Anhängern des gewählten und abgewählten Präsidenten im Gang. Bei schweren Kämpfen um die libysche Ölstadt Brega sind bei NATO-Luftangriffen irrtümlich mindestens 10 Rebellen ums Leben gekommen. Im Meer vor Fukushima nimmt die Radioaktivität laut den japanischen Behörden stark zu. Das Wetter bringt morgen wieder viel Sonne bei 23 bis 26 Grad. Gegen Abend kann es im Jura und in den westlichen Alpen Platzregen geben. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher. Jetzt gibt's zuerst Nachrichten mit Thomas Kropf.
In der Elfenbeinküste ist ein blutiger Kampf um die Millionenstadt Abidjan im Gang. Medien berichten von schweren Gefechten im Zentrum der Stadt. Auch in anderen Stadtteilen werde geschossen und es komme zu Plünderungen. Anhänger des abgewählten Präsidenten Gbagbo verteidigen den Präsidentenpalast gegen die Truppen des Wahlsiegers Ouattara. Laut dem IKRK sind in der Elfenbeinküste etwa 1 Million Menschen auf der Flucht vor den Kämpfen. In Libyen kämpfen Aufständische und Soldaten von Machthaber Gaddafi um die Stadt Brega. Die Lage ist dabei sehr unübersichtlich. Die Aufständischen haben bei einem Vorstoß angeblich den Ölhafen der Stadt erreicht. Sie hätten außerdem die Truppen Gaddafis nahe der Universität eingekesselt, berichteten Aufständische der Nachrichtenagentur DPA. In der Stadt fänden heftige Gefechte statt. Die Vereinigung Umwelt und Bevölkerung oder kurz Ecopop will mit einer Volksinitiative die Einwanderung in die Schweiz begrenzen. Die Wohnbevölkerung soll jährlich nur noch um maximal 0,2% wachsen dürfen. Heute sind es 1,3%. Die Initiative richte sich nicht gegen Ausländer, teilen die Verantwortlichen mit. Aber die Schweiz könne es sich nicht leisten, dass das Land immer stärker überbaut werde und der Konsum ständig steige. Der spanische Ministerpräsident Zapatero tritt in einem Jahr nicht zur Wiederwahl an. Das hat er seiner sozialistischen Partei mitgeteilt. Bis zu den spanischen Parlamentswahlen im März 2012 wolle er aber Ministerpräsident bleiben. Zapatero ist seit 7 Jahren im Amt. Wegen der schweren Wirtschaftskrise Spaniens und der drastischen Sparmaßnahmen seiner Regierung hat er stark an Popularität verloren. Die japanischen Behörden haben 40 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima entfernt eine hohe Radioaktivität im Meer gemessen. Vermutlich habe eine Strömung das radioaktive Jod mitgespült. Heute ist auch bekannt geworden, dass eine Reaktorwand in Fukushima einen 20 cm langen Riss hat. Aus diesem fließt radioaktives Wasser ins Meer. Russlands Präsident Medvedev verlangt eine stärkere Trennung von Staat und Wirtschaft. Er fordert deshalb von Regierungschef Putin, dass Putin seine Minister aus den Verwaltungsräten von Großkonzernen zurückzieht. So soll etwa Vizeministerpräsident Setschin seinen Posten als Verwaltungsratspräsident des größten russischen Ölkonzerns abgeben, wie der Internetseite des Präsidenten zu entnehmen ist. In Nigeria hätten heute eigentlich Parlamentswahlen stattfinden sollen. Sie sind nun allerdings verschoben worden, und zwar auf Montag. Es habe organisatorische Probleme mit den Wahlunterlagen gegeben, erklärte der Vorsitzende der Wahlkommission. Im Vorfeld der Wahl kam es zudem zu einigen Zwischenfällen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten hier gleich über Japan, wo Experten nun Beton in einen Riss in der Reaktorwand zu pumpen versuchen. Über die Elfenbeinküste, wo die Kämpfe nun offenbar in die entscheidende Runde gehen. Und über den Kanton Jura, der sich dem Druck von Windkraftgegnern beugt und von einem Windpark vorläufig nichts wissen will, gleich nach Wetter und Verkehr.
Heute gab es in der Schweiz zum ersten Mal dieses Jahr 25 Grad, und zwar in Chur. Damit war heute der erste Sommertag des Jahres. Morgen ist es dann ziemlich sonnig und erneut 23 bis 26 Grad warm. Gegen Abend gibt es im Jura und in den westlichen Alpen einzelne lokale Platzregen. Verkehrsinfo DRS von 17 Uhr und 4 Minuten. In der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen dem Schweizer Halle-Tunnel und der Verzweigung Gellert Stau nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist bis voraussichtlich 17.30 Uhr gesperrt. Zudem in der Ostschweiz Stau wegen Verkehrsüberlastung auf der Hauptstraße zwischen Rapperswil und Jona in beiden Richtungen.
Info 3 Abend.
Schauplatz Elfenbeinküste. Der Machtkampf zwischen dem abgewählten Laurent Gbagbo, der den Präsidentensessel à Tupri nicht räumen will, und dem Wahlsieger Alassane Ouattara wird immer blutiger. Das IKRK spricht von hunderten Toten. Unterdessen sollen die Truppen Ouattaras aber weite Teile des Landes kontrollieren. Till Förster ist Ethnologieprofessor an der Uni Basel und hat lange an der Elfenbeinküste gelebt. Ich habe ihn gefragt, ob es denn jetzt seiner Ansicht nach zu einer Entscheidung kommt.
Ich denke ja, die Entscheidung wird auf jeden Fall fallen müssen. Und zwar vor allem durch die Kämpfe in der wirtschaftlichen Metropole Abidjan. Der Rest des Landes steht bereits weitgehend unter Kontrolle von Alassane Ouattara.
Jetzt war ja diese Präsidentenwahl an der Elfenbeinküste, die war im letzten November. Seither gab es eine Art Patt zwischen Gbagbo und Ouattara. Weshalb denn jetzt plötzlich diese Entscheidung?
Die Entscheidung ist darauf zurückzuführen, dass Laurent Gbagbo, der bisherige Präsident, als selbst erklärter Gewinner der Wahlen von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wurde und Alassane Ouattara, der von der internationalen Seite anerkannte Gewinner der Wahlen, lange gezögert hat, zu Mitteln der Rebellentruppen zu greifen, die ihn unterstützen.
Das heißt, der Druck für Gbagbo wurde zu groß?
Ja, das ist das eine. Und da auch keinerlei Anzeichen zu erkennen war, dass er von seiner Alles-oder-Nichts-Position abweichen würde, also nur sich selber als Gewinner der Wahlen akzeptieren würde, hat sich die Lage immer weiter zugespitzt. Seit November 2010 in mehreren, teilweise auch gewalttätigen Auseinandersetzungen, die jetzt zu einem regelrechten Krieg geführt haben.
Das IKRK spricht von vielen Toten auf beiden Seiten und es gibt Anzeichen, dass nicht nur Gbagbos Schergen, sondern auch Ouattaras Rebellen morden. Kann man da etwas dazu sagen?
Man wird wahrscheinlich das erst nach dem Ende der militärischen Auseinandersetzungen wirklich klären können und einige Teile werden sicherlich auch im Dunkeln bleiben. Es gibt Berichte, dass auf beiden Seiten Übergriffe stattgefunden haben, teilweise auch Morde. Allerdings ist es so, dass teilweise diese Sachen in dem lokalen Kontext stattfinden und nichts mit der politischen Auseinandersetzung zu tun haben. Es gibt auch im Windschatten dieses militärischen Konfliktes andere Règlements de compte, also andere Auseinandersetzungen, die eigentlich einen Hintergrund haben, der mit dem politischen Konflikt nichts zu tun hat. Allerdings auf der Seite Gbagbos sind Milizen und auch Jugendliche bewaffnet worden, denen am meisten solche Übergriffe zur Last gelegt werden seitens der UNO.
Sagt Till Förster, er ist Ethnologieprofessor an der Uni Basel.
Info 3 Abend.
Die Wand einer Schachtanlage in Fukushima hat einen Riss. Und durch diesen 20 cm langen Riss sickert radioaktiv verseuchtes Wasser ins Meer. Die Menge reicht aus, dass die Strahlung auch 40 km vom Ufer entfernt noch doppelt so hoch ist wie eigentlich zulässig. Nun versuchen Arbeiter, den Riss mit Beton zu schließen. Mittlerweile ist auch Japans Premierminister im betroffenen Gebiet unterwegs. Für viele Betroffene kommt dieser Besuch allerdings viel zu spät. ARD-Korrespondent Peter Kujat.
Den ersten Besuch hatte schlechtes Wetter verhindert und so war Japans Premierminister heute erstmals nach über 3 Wochen im Katastrophengebiet unterwegs. In der Präfektur Iwate besuchte er einen Ort, der vollständig vom Tsunami weggespült worden war. Sie hatten ihre Häuser entlang der Küste, nicht wahr? Wenn sie sie dort wieder aufbauen wollen, dann wird sie die Zentralregierung nach allen Kräften unterstützen. Geldmittel sind bereits bereitgestellt und sollen zum Teil Cash an die Betroffenen ausgehändigt werden. Aber es werden noch Monate vergehen, bis ausreichend Behelfsunterkünfte vorhanden sind, um die vielen Flüchtlinge aus den Notlagern herauszuholen. Der Zeitpunkt seines Besuchs ist zu spät. Ich wünschte, er wäre früher gekommen. Dann hätte er die Menge von Schutt und Material gesehen, die ein Durchkommen hier fast unmöglich machten. Jetzt sind die Straßen ja alle wieder aufgeräumt. Während erneut ein starkes Nachbeben die Kanto-Ebene und auch die Hauptstadt Tokio erschüttert haben, gehen die Bemühungen, das havarierte Atomkraftwerk Fukushima 1 zu stabilisieren, weiter. Die hohe radioaktive Belastung, die zuletzt im Meer gemessen worden war, ist auf ein Leck im Reaktorgebäude 2 zurückzuführen. Man sei dabei, ein weiteres Austreten zu verhindern, so ein Sprecher der Betreiberfirma TEPCO. Ein 20 cm großer Riss in der äußeren Betonwand einer Schachtanlage soll jetzt mit Zement aufgefüllt werden. Die Messungen des Wassers dort hatten eine Strahlenbelastung von 1000 Millisievert pro Stunde ergeben. Wenn wir hier rund um dieses Areal Zement hineinspritzen, dann kann das verhindern, dass das Wasser in diese Richtung fließt und es zum Halten bringen. Das ist das, was wir anstreben als eine erste Notfallmaßnahme. Die Höhe der radioaktiven Strahlung entspricht der Menge, die das Wasser im Turbinengebäude und einem nahegelegenen Grabensystem aufweist. Seit einigen Tagen versucht man, dieses Wasser abzupumpen. Dafür soll auch ein großes Floß mit einer Kapazität von mehreren tausend Tonnen genutzt werden, das derzeit nach Fukushima geschleppt wird. Erst wenn das stark strahlende Wasser entsorgt ist, können die Arbeiten fortgesetzt werden, die regulären Pumpanlagen wieder in Betrieb zu nehmen. Das würde zu einer stabileren Kühlung der Reaktorkerne sowie der Abklingbecken führen.
Info 3 Abend.
Seit dem 11. März ist es immer mehr Menschen nicht mehr egal, was für eine Art Strom zur Steckdose rauskommt. Der Ruf nach erneuerbaren Energien wird auch hierzulande immer lauter. Der Ruf zum Beispiel nach Windkraft. Nun, dafür braucht's Windräder und die stellt man am besten dorthin, wo der Wind weht, zum Beispiel auf die Jurahöhen. Doch ein Windrad vor der Haustüre, das will dann doch keiner. Im Jura regt sich so heftiger Widerstand gegen die 220 Meter hohen surrenden Windräder, dass der Kanton beschlossen hat, alle neuen Windkraftprojekte vorerst auf Eis zu legen. Besonders groß ist die Opposition in Saint-Bray, in den Freibergen. Patrick Müllhauser hat das Dorf, das zwei Windturbinen hat, besucht.
Man hört, wie sich die Windräder nach dem Wind ausrichten, aber nur, wenn man ganz nah steht. Ansonsten ist es ruhig an diesem sonnigen Frühlingstag. Gemeindepräsident Freddy Froido arbeitet in seiner Autogarage. Die Basler Betreiberin ADEF habe die Lärmbelastung optimiert, sagt er. Ab 22 Uhr liefen die Windräder nur noch mit halber Kraft. Verkauft wird der Windstrom ans Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ. Für Saint-Bré eine lohnende Sache.
Pour nous, c'est de l'or en barre.
Die Anlage sei für das Dorf ein Goldesel, sagt Froido. 4.000 bis 6.000 Franken monatlich würden die Windräder in die Gemeindekasse wehen. Manuela Bader hängt vor ihrem Haus Wäsche zum Trocknen auf. Sie war, wie die meisten Dorfbewohner, für den Bau der Windräder und hat ihre Meinung nicht geändert.
Ja, des jours peut-être qu'on entend un petit peu quelque chose, mais ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de dormir, ça me dérange pas plus que ça.
Es gebe Tage, da höre man die Windräder. Sie könne trotzdem schlafen und ungestört leben, sagt die vierfache Mutter, die sich mehr über den Durchgangsverkehr ärgert als über die Windräder. Mehrere tausend Autos fahren täglich an ihrem Haus vorbei. Ganz anders empfindet das Claude Burkhardt, der ein paar hundert Meter entfernt direkt an der Straße wohnt.
C'est un magnifique pays. On va le détruire par des champs d'éoliennes.
Die Freiberge seien ein kleines Paradies, das man mit einem Wald von Windrädern zerstören wolle, ärgert sich Claude Burkhardt. Der wachsende Widerstand zeigt Wirkung. Die jurassische Regierung hat alle Projekte auf Eis gelegt und will zuerst eine kantonale Energiestrategie festlegen. Die Windradgegner formieren sich auch in der Watt und in Neuenburg, wo größere Windradanlagen in Planung sind. Im Kanton Jura haben sich die Gegner vor einem Monat im Verein Librevent zusammengeschlossen. Vorstandsmitglied Philipp Coelho stört es, dass vor allem die Zürcher und Genfer Elektrizitätswerke im Jura Windräder bauen wollten.
Librevent met en avant cette forme de colonialisme agressif.
Sein Verein sei gegen diese Form von Kolonialismus. Natürlich müsse man Alternativen für die Atomenergie finden, aber nicht zu Lasten einer intakten Landschaft und auf Kosten der Gesundheit der Anwohner.
Tant qu'on ne pensera pas à peut-être à consommer moins avant tout, je crois que le problème sera pas résolu.
Solange die Leute keine Energie sparen würden, sagt Philipp Coelho, solange werde man das Energieproblem nicht lösen. Auch nicht mit dem Bau von Windrädern in den Freibergen.
Das war Info 3 am Samstagabend. Die Sendung gibt's auch als Podcast unter drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.